ist schrecklich. Es ist, ich lache jetzt, aber es ist Identitätsklau. Es ist Rufmord.
Guten Morgen, Herr Doktor. Ist diese Lösung wirklich so einzigartig?
Sie werden erstaunt sein, dass Sie Diabetes in nur 17 Stunden loswerden können, ohne Ihr Zuhause zu verlassen.
Mich gibt's genau einmal. Im Internet gibt es 2000 Kopien von mir.
Ah, daher kenne ich Sie. Die probiere ich jetzt mal aus, seit einem Monat.
Nein, das ist Fake.
Und damit moin. Ich bin Constanze Nastarowitz und ich sage herzlich willkommen im Flugmodus, dem neuen Videopodcast der NDR Medienredaktion SAP. Wir lassen hier jetzt mal den ganzen Lärm der sozialen Medien draußen. All das Doomscrolling, all die Shitstorms, all den Dauerkonflikt. Wir konzentrieren uns hier jetzt darauf, was wirklich zählt, nämlich Kontext. Und dafür gehen wir jetzt in den Flugmodus mit Eckart von Hirschhausen.
Hallo.
Eckart, herzlich willkommen. Schön, dass du gleich für die erste Folge den Weg hier zu uns ins Podcast-Studio gefunden hast.
Eine große Ehre.
Du bist Arzt, du bist Wissenschaftsjournalist, Moderator, eins der bekanntesten Gesichter der ARD, kann man, glaube ich, schon sagen. Viele kennen dich aus dem Fernsehen. Und heute bist du wirklich hier.
Mit Videobeweis.
Eckart hat nämlich einige Probleme mit Deepfakes in letzter Zeit und die haben auch was mit Betrügern aus Brasilien und den großen Tech-Plattformen zu tun. Und wie ist denn ganz grundsätzlich erstmal das Gefühl, wenn man sich selber da so auf dem Screen sieht? Du kennst ja dein Gesicht, du schaust jeden Morgen in den Spiegel und du sagst da Dinge,
nicht
die du nie
Morgen.
Gesagt hast.
Das sind auch Tage, da kann ich diesen Schritt überspringen, aber es ist schrecklich. Es ist, ich lache jetzt, aber es ist Identitätsklau. Es ist Rufmord. Es ist was ganz Persönliches. Und kurioserweise, es gibt ja dieses berühmte Bild mit dem Papst in der weißen Steppjacke. Da dachte man, als das so mit KI-Bildern losgeht, ach ja, lustig, lustig. Aber ich finde die Manipulation der Stimme fast noch schlimmer als die Manipulation von Bewegtbild. Weil das noch persönlicher ist, wo ich mich kneifen muss, wenn ich meine Stimme höre, weil die so gut wird, dass ich denke, habe ich das mal gesagt? Nein, das habe ich nie gesagt. Man kann Diabetes nicht in 17 Stunden loswerden. Man kann auch nicht 19 Kilo in 3 Wochen abnehmen. Am Anfang war das Facebook und Insta, aber inzwischen auch bei Duolingo, also bei Apps, wo du ja immer denkst, ach toll, dass das nichts kostet, aber du zahlst ja immer mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinen Daten.
Ich würde ganz gerne nochmal auf ein weiteres Beispiel zu sprechen kommen, weil sich dann vielleicht auch die Leute da draußen ein bisschen genauer vorstellen können, wie echt das mittlerweile wirkt. Das hier ist jetzt ein gefakter Auftritt von dir, da sitzt du gerade angeblich bei Markus Lanz im Studio und du sagst Folgendes.
Eine schlanke Figur ist kein Luxus mehr, sie ist jetzt für jeden erreichbar und das dank eines einzigartigen Produkts, das wir gemeinsam mit führenden deutschen Ernährungswissenschaftlern entwickelt haben.
Führende deutsche Ernährungswissenschaftler, Eckart. Ich meine, es ist ja, du sitzt ja schon auch mal bei Markus Lanz. Es ist ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber es ist natürlich doch etwas unlogisch, dass du da jetzt sitzen würdest und ein Medikament bewerben würdest. Aber in der Tat fallen da Menschen auch drauf rein.
Ja, reihenweise. Ich kriege jeden Tag wirklich hunderte von Mails und ich beantworte die auch inzwischen und sage den Leuten, sie sind leider Opfer von einem Betrug geworden. Und es gibt dann sogar welche, die das nicht glauben wollen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja? Weil Deepfakes ist ein großes Sammelwort, aber die Mechanik von den Sachen, die bei mir passieren, ist, die Filmausschnitte sind ja echt. Und gefälscht wird dann die Stimme. Und die wird mit KI-Software so genau auf meine Lippenbewegungen sagen, abgezielt, dass man da sehr, sehr genau hingucken muss. Es gibt das mit Barbara Schöneberger, wo ich in der NDR-Talkshow bin, mit Markus Lanz. Es gibt mich mit Ingo Zamperoni. In einem Fake wäre ich sogar erschossen. Und ich finde, da ist wirklich sozusagen Schluss mit lustig. Matthias Riedel ist betroffen von Ernährungsdocs. Julia Fischer vom RBB. Susanne Holst habe ich gesprochen. Den Ärztekammerpräsidenten Hendrik Streeck ist selber auch betroffen. Er ist ja Virologe und Christian Drosten natürlich rauf und runter.
Jetzt hast du einige Namen genannt, die man auch so aus dem Gesundheitssektor kennt. Daneben gibt es ja auch noch Leute wie zum Beispiel Anja Kohl oder so, die dann über Finanzthemen vielleicht aufklären. Also gibt es auch noch andere Themengebiete, wo das vorkommt?
Ja, also Anja Kohl, mit der habe ich auch gesprochen. Die, das ist im Prinzip die gleiche Mechanik. Also das ist eine Frau, die in der ARD bekannt ist für ihre Kompetenz zum Thema Börse. Dann wird die missbraucht für Finanztipps. Ich habe mit Marietta Slomka gesprochen. Ich habe mit Katrin Eigendorf gesprochen, um nochmal eine andere Facette reinzubringen.
Man merkt ja total, wie dich dieses Thema bewegt und, ja, und antreibt. Dich hat es ja auch insofern nicht losgelassen, dass du herausfinden wolltest, wer in deinem konkreten Fall auch hinter diesen Videos steckt. Du bist einem von diesen Menschen, die da auf der anderen Seite sitzen, wirklich erstaunlich nahe gekommen. Du triffst einen Whistleblower in Brasilien in dieser Doku. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit. Wie hast du diesen Mann gefunden und auch, was hat er dir an geheimen Infos gesteckt?
Der Whistleblower hat sich bei mir aktiv gemeldet mit einer Mail. Nachdem ich angefangen hatte, über dieses Thema zu reden, hatte ich auch eine E-Mail, fake@hirschhausen.com, und inzwischen hat der WDR auch eine Mail, hirschhausen@wdr.de, damit die Leute sich melden können, weil du musst ja irgendwie an die Hintermänner, du musst ja an die Mechanik von diesem Netzwerk ran. Und das war, der heißt dann im Film Miguel, heißt natürlich anders, und die Mechanik war, der hat lange in Berlin gelebt, der kann gut Deutsch. Die Netzwerke nutzen sozusagen Agenten im Ausland, die dann nach Deutschland anrufen, dann unter einer Fake-Nummer. Also sieht aus, als wenn sie aus Deutschland anrufen, aber in Wirklichkeit sitzen dann in Brasilien.
Rufen bei den Leuten an, die schon sich, quasi genau, Interesse geäußert haben.
Genau, es ist kompliziert. Also angenommen, du suchst jetzt nach einem Herz-Kreislauf-Medikament, weil dein Arzt, deine Ärztin hört dir nicht zu und es geht dir nicht gut und du denkst, irgendwas gibt es doch da sicher. Und dann haben die Datenbroker geschnallt, aha, da interessiert sich jemand für sowas. Dann kriegst du auf irgendeiner Seite, wo du unterwegs bist, plötzlich dieses kleine Fensterchen und der Hirschhausen empfiehlt dir was. Dann gehst du da drauf, dann landest du auf einer Seite, dann musst du da deine Nummer eingeben und in der Sekunde, wo du die Telefonnummer angibst, kriegst du einen Anruf. Da gibt es Callcenter, die dann auf der ganzen Welt gerade gucken, wer hat Zeit, ruf mal diese Frau an. Das sind oft Frauen, chronisch Kranke, über 50. Und der Miguel hat mir dann gezeigt, der hatte sich bei mir gemeldet, weil er da ausgestiegen ist. Weil er diesen Druck, den er weitergeben sollte an die Kunden, an die Opfer, nicht mehr mitmachen wollte. Und dann habe ich ihn getroffen in Sao Paulo in einem Hotelzimmer. Und diese Situation war dann so, dass er mir Mitschnitte von Telefonaten zum Beispiel gezeigt hat und das Trainingsmaterial, wie diese Telefondrückerkolonnen eingeschworen werden, wo sie bei dem Gegenüber, bei den potenziellen Käufern sozusagen den schwachen Punkt finden.
Und wie machen die das? Was ist da die Strategie?
Das ist echt pervers, weil sie im Prinzip die Lücke, die das Gesundheitswesen lässt, nutzen. Und stell dir vor, du wärst das, ja? Das wäre vielleicht jetzt deine Oma, ja? Hat die irgendeine chronische Erkrankung?
Lebt leider nicht mehr, aber wäre das Herz wahrscheinlich gewesen.
Das Herz, ja. Dann würde ich dich fragen, Mensch, wie lange haben Sie das denn schon? Ja? Und dann, wann ist denn schlechter, morgens und abends? Ah, Mensch, was nehmen Sie denn alles für Medikamente? Ja, diese Medikamente, die machen ja nur was an den Symptomen. Aber die richtige Ursache, die kommt ja da gar nicht richtig weg von.
Also wieder Zweifel sehen.
Genau, Zweifel sehen und auch an der Medizin. Und dann Angst machen. Sie wollen doch keinen Herzinfarkt. Was sagst du?
Nee, besser nicht.
Besser nicht. Sie wollen auch keinen Schlaganfall riskieren. Bei Ihnen, das ist ja schon chronisch. Und du fühlst dich erstmal verstanden. Da hört dir jemand richtig zu. Das geht ja Viertelstunde, 20 Minuten. Wirst du eingelullt. Alle Zweifel werden sozusagen beiseite geräumt. Dann wird dir Angst gemacht. Du spielst mit deinem Leben. Und dann sagst du ja, in Ihrem Fall reicht ja nicht eine Packung. Das muss schon die Sechserpackung sein. Dann sagst du, ist aber teuer. Ich habe eine kleine Rente, kann ich mir gar nicht leisten. Dann sagst du, ja, aber sonst sterben sie so sinngemäß.
Gesundheit
muss einem was wert sein, genau. Und diese Mechanik zu hören, wie die Leute dann manchmal auch nachfragen, ja, ist das wirklich das Mittel von dem Hirschhausen und so? Und dann sagt dieser Verkäufer, ja, ja, wir arbeiten ganz eng mit dem zusammen. Und ich sitze daneben und höre das. Und
fällt dein Name.
Und mir schwillt der Kamm, weil ich 30 Jahre lang Medizinjournalismus mache. Und ich habe nie Werbung gemacht, weil ich finde, öffentlich-rechtliche leben von der Glaubwürdigkeit. Das ist viel Geld, auf das ich verzichtet habe. Ja. Ich hätte allen möglichen Kram in die Kamera halten können für viel Geld. Und ich habe gesagt,
nicht als
nee.
Arzt allerdings,
nee,
richtig?
Aber es gibt ja genug andere Dinge. Guck mal Werbung, ja, da gibt es viele bekannte Fernsehgesichter. Ich sagte, nee, ich will nicht käuflich sein. Und dass jetzt ausgerechnet mit diesem Vertrauen, was ich über 30 Jahre aufgebaut habe, Leute so einen Schindluder machen und dass du da juristisch kaum dahinter herkommst, das lässt mich echt nicht ruhen.
Hast du denn bei dem Miguel, als du den dann da getroffen hast, du stehst da ja dann vor dem Hotel und wartest auch erstmal so ein bisschen, kommt der jetzt, kommt der nicht und so. Ich habe mich ja gefragt, auch einfach als Reporterin selber, wie... hast du da auch Zweifel an dem Typen erstmal so ein bisschen gehabt?
Er hat darauf bestanden, dass wir uns Auge zu Auge treffen. Und
den echten Hirschhausen wollte er treffen.
Der Verdacht lag bei mir natürlich auch, das ist eine Falle. Ja, also die Masche ist extrem lukrativ. Also Miguel hat mir auch erzählt, was er da verdient hat. Das ist mehr als ein Arzt in Brasilien verdient. Ja, du verdienst mit dem Verkauf an Scheiße mehr als mit einem Medizinstudium da. Wie viel die Hintermänner verdienen, das kannst du ja hochrechnen, ja. Dieses Zeug zu produzieren kostet nichts, das zu verschicken auch nicht. Und du brauchst sozusagen nur genug Doofe in Anführungsstrichen im Internet finden, die das bestellen und hast eine Lizenz zum Gelddrucken. Und gleichzeitig dachte ich eben, das, was denen wehtut, ist ihnen sozusagen die Kundschaft abspenstig machen, indem man sie aufklärt. Dass sie wissen, ich mache keine Werbung, das ist alles Fake. Und indem du ihre Machenschaften offenlegst. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es auch der Moment, wo ich dann im Ausland plötzlich in irgendeine Situation komme, in die ich nicht will. Aber er meinte es richtig und er hat wirklich kapiert, dass das Betrug war. Also er war nicht sozusagen auf dem Trip, ich werde Betrüger, sondern er hat einfach in einem Callcenter gearbeitet.
Hat er nicht auch Angst gehabt, mit dir zu sprechen? Weil der hat ja für Kriminelle gearbeitet letztendlich, so kann man das ja sagen.
Ja.
Das ist ja für ihn ein totales Risiko, auch mit dir zu reden, oder?
Ja, ich habe ihn das auch gefragt, ob er Angst hat, dass er jetzt irgendwie dafür auf die Fresse kriegt, auf gut Deutsch. Dieses Netzwerk, der Betrüger ist international. Das heißt, er hat nie konkret mit jemandem gesprochen, den er kennt oder der mit ihm vor Ort war, sondern es geht alles virtuell. Mhm. Die werden bezahlt dann mit PayPal, mit Bitcoins. Du kannst es nicht zurückverfolgen. Das heißt, nach unseren Recherchen sitzen Teil der Hinterleute in der Ukraine. Dann gibt es in Estland offenbar eine Produktion, die verschicken das dann. Dann gibt es noch in Bulgarien irgendeine Adresse und eine Fake-Adresse in Berlin. Dadurch, dass er also nie wirklich reale Leute getroffen hat, glaube ich, hat er sich das getraut.
Du hast ja auch einige getroffen für deine Doku, die darauf reingefallen sind. Wer sind die Menschen und vielleicht auch in welcher Lage sind sie, wenn sie darauf reinfallen?
Das sind ja Menschen, die oft chronisch krank sind und für sich oder für einen Angehörigen Hilfe suchen. Und da bist du ja manchmal auch froh um jeden Strohhalm. Und wenn du dann eine Nachricht kriegst, da gibt's was Neues und jemand, den du seit 30 Jahren vertraust, wirbt dafür auch noch und sagt hier mit führenden Wissenschaftlern entwickelt und an der Uni so und so. Und diese Kombi lässt Menschen eben die natürliche Skepsis, die natürliche Distanz zu sowas auch verlieren. Auch weil es ja sozusagen in deiner Hand ist. Auf deinem Handy, auf deinem Laptop. Es kommt so harmlos daher. Und deswegen, es sind nicht doofe Leute, die darauf reinfallen.
Und sind diese Menschen denn tendenziell eher älter? Oder würdest du sagen, dass das auch Leute meiner Generation, dass die da auch drauf reinfallen können? Oder müssen wir uns jetzt eher Sorgen machen um unsere Eltern, Großeltern?
Es betrifft alle. Und die jüngere Generation ist sehr anfällig für alle Beauty-Themen, alle Körper-Body-Shaming-Themen.
Verkaufst du sowas auch?
Ja. Und da gibt es einen Riesenmarkt für illegale Medikamente, zum Beispiel auch Dinge, die in Deutschland verboten sind. Sibutramin heißt ein Stoff, weil der kann Blutdruck spitzen, Herzinfarkt machen. Ist in Deutschland so ein Appetitzügler. Kannst du kaufen im Netz. Männer kaufen dann, auch junge Männer, Testosteron. Kaufen sich irgendwelche Spritzen von irgendeinem Hersteller, wo keiner weiß, was da drin ist.
Ich würde ganz gerne noch auf eine Betroffene schauen, die du interviewt hast. Es sind ja mehrere. Die ist nämlich tatsächlich sogar eine Medizinerin.
Ich habe eine Anzeige gefunden von Herrn Hirschhausen. Und Er machte für ein Präparat Reklame, was Schmerzen nehmen soll. Und ich habe leider mit beiden Knien zu tun. Dann habe ich gedacht, wenn er es macht, dann bestellst du das mal.
Also es ist ja leicht zu sagen, gut, das ist irgendwie, man ist dann, weiß ich, naiv oder gutgläubig oder so. Aber es hat ja dann offenbar auch sehr wenig mit Intelligenz zu tun, ob man auf sowas reinfällt oder nicht. Oder wie viel Fachkenntnis man hat. So.
Ja, sie sagt dann auch später im Film, ja, ich wollte das auch glauben. Ich wollte, dass da jemand es gut mit mir meint und was gefunden hat, was mir hilft. Das ist doch menschlich.
Und ich finde, das ist an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen. Ich glaube, es ist halt zu leicht, sich einfach zu sagen, ich werde da niemals drauf reinfallen.
Nein,
sondern
nicht.
Jeder von uns kann wahrscheinlich auch mal in eine Notlage geraten und dann gezielt auch angesprochen werden mit sowas. Und dann fällt man da gegebenenfalls.
Ja, und deine Generation wächst ja jetzt auf mit ChatGPT als Freundin. Ja? Und du verrätst dieser KI ständig intimste Geheimnisse, die vielleicht deine beste Freundin oder Partner noch nicht mal weiß, ja? Du, da gibt es Leute, die nehmen das so wie so eine höhere Weisheit oder so für Lebensentscheidungen und für Psychotherapie und wissen nicht, dass es eine Datenkrake ist. Und das nächste wird sein, dass ChatGPT Anzeigen macht und die werden noch viel perfider auf deine Ängste, Sehnsüchte, Abgründe zugespitzt sein und noch mehr wert sein, weil es noch mehr über dich verrät.
Und ihr habt ja für die Doku auch jemanden getroffen, der euch auch so ein bisschen Einblicke in solche Datenbanken gegeben hat. Wie man da vorgeht, wie man auch Menschen findet, die dann genau nach einem solchen Medikament eventuell suchen und die dann gezielt auch mit diesen Deepfake-Videos ansprechen kann. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie wird da vorgegangen? Da gibt es ja offenbar von sehr vielen Internetnutzern und Nutzerinnen diverse Infos zu finden.
Das ist gruselig. Also mir war es auch nicht klar. Es gibt 15.000 Kategorien, nach denen du suchen kannst. Und du kannst also, wenn du jetzt meinetwegen dieses Abnehmpulver verticken willst, dann kannst du dir Adressen kaufen von Leuten, die kürzlich danach gesucht haben. Ja? Und das kannst du für Leute runterrechnen, wer wohnt wo, was geben die aus, was sind deren Süchte. Ja? Du kannst sehen, wo haben sich die Leute aufgehalten, wo gehen die einkaufen, wo waren die beim Arzt, wer interessiert sich für Alkohol, wer interessiert sich für kriege ich ein Baby. Und das heißt, jeder ist da transparent, jeder macht sich eigentlich nackig und alles, dieses Wissen wird gesammelt, wird verkauft.
Und als Krimineller kann man dann quasi einfach wie in so einen Datensupermarkt gehen und sagen, ich brauche ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem.
Genau, ich möchte die und die Zielgruppe erreichen, ich habe jetzt was für die und die. Und das sind ja nicht nur Kriminelle, das ist das Geschäftsmodell von den Plattformen, von Meta vor allen Dingen und von Google. Und was ich so krass finde, die verdienen wissentlich. Also Meta, da gab es einen Leak, jemand hat interne Dokumente an die Öffentlichkeit, an Reuters in dem Fall gegeben. Die machen 10% ihres Umsatzes mit Fakes und wissen das. Und das ist so ein Schweinesystem. Also das hätte ich auch in dieser...
Und Sie sagen ja auch, also in dem, ich habe diesen Reuters-Text mir auch kurz mal zur Vorbereitung durchgelesen, Sie sagen ja, es ist ein bisschen weniger als Reuters behauptet, aber Sie sagen ja nicht, dass Sie nichts damit verdienen, sondern es ist ja ganz offensichtlich klar...
es ist ein internes Dokument.
Und um deinen Fall an der Stelle nochmal zusammenzufassen, da sind ja die Plattformen so ein bisschen in einer Doppelfunktion. Sie sind letztendlich der Ort, an dem diese Videos unter anderem ausgespielt werden. Das heißt, Brigitte scrollt durch Facebook, sieht so ein Video oder jüngere Menschen scrollen vielleicht durch Instagram und sehen ein Video von dir. Das heißt, sie bereiten den Raum dafür, aber sie sammeln eben gleichzeitig auch Daten über all ihre Nutzerinnen und Nutzer und machen letztendlich, dass man gezielt angesprochen werden kann davon. So, ne?
Ja, in jedem Krimi heißt es Follow the Money. Ja? Wenn man an die Hintermänner nicht rankommt, die Plattformen kriegen ja Geld von denen für das Ausspielen von der Werbung. Warum sind die nicht verpflichtet zu sagen, da und da kommt das Geld her? Und wenn man ihnen die Fakes angezeigt hat, müssen sie sofort diese Geschäftsbeziehung unterbrechen und offenlegen. All das wäre ja möglich in einer gerechten und fairen Welt. Aber weil die EU unter Druck gesetzt wird von Trump und von Putin, von TikTok und diese Lobbyisten da Riesenbüros haben, das ist David gegen Goliath.
Du bist quasi, auch relativ lange juristisch dagegen vorgegangen. In zweiter Instanz hast du im März 25 dann Recht bekommen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Das Gericht kam da zu dem Schluss, dass die Plattformen eigentlich verpflichtet sind, nicht nur ein Deepfake-Video zu löschen, wenn sie darauf hingewiesen werden, sondern eben auch nach sinngleichen Videos zu suchen und dann auch diese zu löschen. Und sinngleich, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber letztendlich sowas wie Farbfilter oder eine andere Schriftfarbe oder so würde dann auch darunter fallen. Was hat sich denn seit diesem Urteil geändert?
Ich würde dir gerne sagen, das Problem ist gelöst, ist es aber nicht. Und ich habe einerseits den Fall gewonnen. Ich habe viel Geld verloren für einen Anwalt. Ich habe das aber durchgezogen, wie du gesagt hast, über zwei Instanzen, weil ich wollte diesen Schweinebacken, diesen Triumph nicht lassen. Das war der riesen juristische Sprung in meinem Hirschhausen-Urteil, dass die Plattformen natürlich wissen, wie man das mit ihren eigenen KI-Tools findet und auch verdammt nochmal auch diese Varianten löschen müssen. Aber auch das passiert nicht. Und es gibt keine klaren zeitlichen Begrenzungen, es gibt keine Strafen. Also was nutzt dir, Recht zu haben, wenn es nicht durchgesetzt wird? Und auch da hat der Johnny Ryan eine sehr, sehr schöne Metapher gefunden.
Der Johnny Ryan ist der Datenexperte.
Der ehemalige Datenbroker, der dann auch ausgepackt hat für uns. Und der sagte, stell dir vor, du verkaufst illegal Eiscreme vor einer Schule und parkst deinen Eiscreme-Laden, sozusagen deinen mobilen, auf einer verbotenen Parkverbotszone, ja. Du hast 1.000 Euro an dem Tag verdient und 20 Euro zahlst du fürs Knöllchen, fürs Bußgeld. Würdest du glauben, dass du am nächsten Tag das nicht weitermachst, ja? Das ist die Verhältnismäßigkeit. Diese Bußgelder von der EU sind Peanuts für die Big Techs. Und das ist, dann zahlen sie auch nicht mal. Also mein Glauben an den Rechtsstaat ist empfindlich verletzt. Aber es gibt jetzt einen neuen Gesetzesentwurf. Und der regelt zum einen eben diese sexualisierte Deepfake-Herstellung und Verbreitung. Und zum anderen gibt es einen Paragraphen. Da drin steht, dass das eben diese gezielte Täuschung von jemandem durch so ein Video auch strafbar sein soll. Auch endlich durchsetzbar. Und ich hoffe sehr, dass diese Gesetze kommen und dass ich das noch erlebe, dass ich mich nicht mehr mit diesem Scheiß rumschlagen muss.
Du kritisierst ja auch, dass es nicht reicht, ein Video einfach nur als KI oder als Fake zu labeln. Das ist ja auch mal so dieses Thema mit so Wasserzeichen oder also ist jetzt erkennbar, dass es KI ist. Da würde man ja intuitiv sagen, na gut, wenn draufsteht KI, dann ist doch schon mal viel gewonnen. Warum erreicht man damit sein Ziel nicht?
Naja, weil so eine KI-Kennzeichnung natürlich auch ganz, ganz schnell umgangen werden kann. Und vieles von diesen Sachen funktioniert ja sozusagen auch immer so auf Weiterempfehlung. Und dann kann es vielleicht am Ursprung mit dabei gewesen sein und bei der zweiten, dritten Variante ist das schon nicht mehr. Ich glaube, wir kommen mit der KI-Kennzeichnungspflicht, die jetzt auch kommt im Sommer, nicht wirklich weiter.
Und du sagst ja auch, es hat einen psychologischen Effekt auch, ne? Also dass quasi, selbst wenn ich rational weiß, das ist KI, wenn ich dann 20 Videos von Hirschhausen sehe, ja, ist trotzdem irgendwie...
Also für unser Hirn, und das ist auch immer wichtig, wenn wir sagen, ach, das ist ja nur digital. Nee, gespeichert werden Gefühle, gespeichert wird Empörung, gespeichert wird, was merkwürdig ist. Und das vermischt sich sehr, sehr schnell. Du weißt, ich habe da irgendwas gesehen, du weißt aber nicht mehr, war das jetzt gekennzeichnet, war das auf TikTok, war das auf Telegram oder auf tagesschau.de.
Hast du das eigentlich auch erlebt im Umgang mit den Betroffenen, dass sie dann wütend auf dich waren?
Ja, also ich schreibe ja jedem, der mir eine Mail schreibt, schreibe ich auch zurück. Und da gibt es Leute, die auch bei der zweiten Mail immer noch glauben, dass ich dahinter stecke und doch heimlich damit verdiene. Und deswegen ist, glaube ich, der Weg nach vorne Gesetze, die wir durchsetzen können. Aufklärung, wir brauchen ein europäisches Social Media Network. Am besten kommerzfrei, am besten gemeinwohlorientiert, am besten auch öffentlich-rechtlich finanziert, ja.
Und eine Frage habe ich noch, und zwar diese Medikamente, die da vertickt werden, kriegt man da am Ende wirklich was geliefert und was kriegt man da eigentlich geliefert?
Soll ich dir was schicken? Ich habe für die Recherche mal was bestellt.
Ja, ein paar Kügelchen bekommen.
Ja, wir haben es dann tatsächlich mal analysieren lassen und es ist das Beste, was man darüber sagen kann, ist wenigstens nicht giftig. Es ist einfach nutzlos. Es ist ein bisschen Vitamin drin, ein bisschen Taurin, braucht kein Mensch.
Gehört. Ja, und nicht giftig ist ja dann immer noch, wenn jemand deswegen vielleicht irgendwas anderes nicht mehr nimmt.
Genau,
weil er dann
das,
meint,
das ist der große Schaden, wenn man deswegen andere Sachen, die sinnvoll sind, absetzt. Deswegen ist die Leute spielen mit ihrem Geld, mit ihrem Vertrauen und mit ihrer Gesundheit. Und deswegen ist es wichtig, der Kampf der Deepfake-Mafia hat erst so richtig begonnen.
Das ist auch mal ein Schlusswort, um hier wieder aufzutauchen aus diesem gruseligen Thema und den Flugmodus wieder zu verlassen. Wenn ihr also in Zukunft ein Video von Eckart von Hirschhausen im Feed habt, der euch vom neuesten Allheilmittel gegen Diabetes überzeugen will, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und Eckart hat es gerade schon erwähnt, man kann diese Fakes auch an ihn melden oder an den WDR melden. Wir verlinken euch da auch nochmal ein paar Möglichkeiten in den Shownotes, genauso wie die neue Doku.
Und auch noch ein paar fiese Maschen der Deepfake-Mafia auch zum Weitererzählen. Zum Beispiel einfach so Bildrecherche, ja? Also Rückwärtssuche. Ja. Eine tolle Sache.
Du bist schon dabei, mir was zu empfehlen. Deswegen komme ich jetzt noch auf die letzte Podcast-Rubrik, die wir tatsächlich jetzt außerhalb des Flugmodus noch haben, und zwar den sogenannten Feed-Filter. Hast du noch eine konkrete Empfehlung, ein Video, ein Interview, wo bei dir nochmal, wo du sagst, da habe ich nochmal richtig was gelernt zum Thema Deepfakes, wo man sich nochmal vielleicht ein bisschen reinnörden kann. Oder aber auch was, wo man sagt, kann ich vielleicht mal meinen Eltern weiterleiten, meinen Großeltern in den Familienchat schicken.
Der wichtigste Tipp, geh nicht über ChatGPT, geh nicht über KI-Zusammenfassungen, sondern geh immer, wenn du was wissen willst, auf die Originalkanäle, auf tagesschau.de, guck beim BR Faktenfuchs, guck auf den Faktenfinder, geh bei der Verbraucherzentrale auf die Seite Fake-Shop-Finder. Und das kann man wirklich weiterempfehlen. Und da werde ich auch nicht ruhen und weiter auch auf meinen eigenen Kanälen immer erzählen, was gerade der heiße Shit, Fake-Shit ist. Wir brauchen echte Menschen, echte Nachrichten für echte Menschen.
Ja, und das war die erste Folge von unserem ZAPP-Podcast Flugmodus. Danke, Eckart, dass du da warst und uns so mitgenommen hast auf diese mitreißende, aber gruselige Recherchereise. Und da das hier die allererste Folge ist, lernen wir natürlich noch dazu und würden uns total freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst, wenn ihr uns sagt, was euch schon gut gefallen hat, was euch vielleicht auch gar nicht gefallen hat. Und vielleicht habt ihr auch Ideen für zukünftige Gäste, die wir mal einladen können. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like da lasst oder uns folgt. Bis zum nächsten Mal im Flugmodus.